Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Das Theater ist ein flüchtiges Medium. Wenig hat Bestand. Umso bemerkenswerter, wenn es eine Kompanie schafft, so lange zusammenzuarbeiten. Forced Entertainment. Das legendäre britische Performance-Kollektiv feiert sein 40-jähriges Bestehen mit einer neuen Inszenierung im Packzollverein in Essen. Wir sprechen gleich mit Gründungsmitglied Robin Arthur übers Zusammen- und Erfolgreichbleiben und schauen uns an, was Pop-Theoretiker Dietrich Dietrichsen in seinem neu erschienenen Wälzer über das 21. Jahrhundert übers zeitgenössische Theater zu sagen hat. Improvisierte Spielsituationen, szenischer Minimalismus, mal kurze, mal sehr lange Abende voller Wiederholungen und brillant choreografierter Variationen. Forced Entertainment machen seit sage und schreibe 40 Jahren überaus erfolgreiches postdramatisches Performance-Theater in England, wo sich die Kompanie noch zu Studienzeiten gegründet hat, aber auch in Deutschland, wo sie über besonders treue Anhänger verfügt. 2016 wurde sie mit dem international renommierten Ibsen-Preis ausgezeichnet, 2017 zum Theatertreffen eingeladen. Derzeit proben Forced Entertainment in Essen im Packzollverein an ihrer Jubiläumsinszenierung Signal to Noise. Einer der Mitbegründer ist jetzt bei uns im Gespräch. Herzlich willkommen, Robin Arthur, und herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiläum.
Dankeschön, Dankeschön.
Wie schafft man das denn, als Gruppe derartig lange zusammenzubleiben? Man denkt ja, Forced Entertainment könnten mal einen Beziehungsratgeber rausbringen bei so vielen Künstlern.
Ja, ich weiß es nicht. Wir haben einfach über die 40 Jahre immer neue Richtungen entdeckt und immer neue Neugierigkeiten ins Theater, ins Performance-Raum gefunden. Und das geht einfach weiter so, ja. Und wir sind einfach sehr nett zueinander, ja.
Darauf wollte ich hinaus. Man muss ja auch nicht nur Themen finden, sondern auch menschlich miteinander so gut funktionieren. Sie beschäftigen sich ja auch in Ihren Arbeiten immer wieder mit dem Ablauf von Zeit, machen Duration-Performances, die zum Teil sehr lange dauern, in denen auch das Publikum Geduld braucht. Liegt es auch daran, dass Sie als Kollektiv so gut im Durchhalten sind, dass Sie sich so viel mit der Zeit beschäftigen?
Ja, vielleicht. Bestimmt haben wir eine so Langzeitvision von Theater machen und von Kunst machen generell. Wir finden, dass man geht einfach tiefer, solange wie man bleibt in derselben Konstellation.
Ist es dann auch in Abenden so, dass wenn Sie merken, das ist ein längerer Abend, wo man sich wirklich sehr viel Zeit lässt, auch mit dem Publikum sehr viel Zeit verbringt, dass man dann automatisch zu tieferen Bereichen vordringt, zu tieferen Erkenntnissen auch?
Ja, ich glaube so. Ich meine, dieses Stück Signal to Noise ist nicht so
lang.
So lang, ich meine, bis jetzt. Okay, wir arbeiten noch dran, aber ich glaube, es wird so rund um 90 Minuten bis vielleicht 120 Minuten, aber nicht länger. So, es ist nicht ein sogenanntes durational Stück. Aber trotzdem, ich glaube, wir spielen immer mit Zeit. Zum Beispiel in dieses Stück, es gibt viele Textwiederholungen. Wir benutzen kleinen Schnitten aus, das ist ein bisschen kompliziert. Die Stimmen sind von der KI, aber die Schreiben ist von Tim Edges, unser Regisseur. Wir haben der KI für was anderes benutzt, als es normalerweise ist. Wir haben so nur die KI-Schauspiele benutzt.
Naja,
nicht der KI-Schreiber. Also.
Das ist ja ein großes Schreckensszenario eigentlich auch für die Branche. Auch gerade in Hollywood wurde deswegen gestreikt. Die Vorstellung, dass man irgendwann vielleicht gar keine Schauspielerinnen und Schauspieler mehr braucht, weil die KI das machen könnte. Ist das etwas, was Sie als Gefahr wahrnehmen, oder ist das eigentlich auch ganz interessant?
Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass wir werden so was Unnötiges sein in der Zukunft. Aber bis jetzt, ich glaube, noch nicht. Und für uns ist das nur so etwas, dass wir mitspielen. Ich glaube, unsere Beziehung zu KI ist noch mehr in der Richtung Spielzeug als Gefahr.
Forced Entertainment ist eine britische Kompanie, aber eben auch im deutschsprachigen Raum äußerst erfolgreich. Sie selbst leben und lehren an Universitäten in Deutschland, also Sie sind in Deutschland zu Hause inzwischen auch. Gibt es denn einen Unterschied zwischen dem englischen und dem deutschen Publikum?
Ein bisschen, ja. Ich würde sagen, das deutsche Publikum hat mehr Geduld ehrlich. Ja, die haben mehr Geduld und die sind nicht so von langen Wiederholungen oder sowas erschreckt. Und die Engländer sind immer so, oh Gott, oh mein Gott, what's happening? Aber man muss sagen, dass das britische Publikum ist auch so mehr, ich weiß nicht, die lachen sehr gerne und das macht einfach manchmal.
Das heißt, das deutsche Publikum lacht eher nicht so viel?
Nicht so viel. Ich würde sagen, ich würde nicht nichts sagen, aber nicht so viel wie das britische Publikum, ja. Mhm. Aber die sitzen und die gucken und die engagieren viel besser, kann man sagen, als der britische Publikum. Es ist sehr Ungeduld.
Was hat sich denn in Ihrer Arbeit verändert, so besonders spürbar in diesen 40 Jahren? Reagiert das Publikum heute vielleicht auch anders als früher? Inzwischen sind Sie ja eine Marke. Das Publikum kommt ja, weil es eine Frost Entertainment Performance sehen möchte.
Ja, ich weiß es nicht. Es ist wirklich schwer zu sagen. 40 Jahre ist so lang und wir haben unsere Richtung so oft gewechselt, dass so ein ganz schöne Linien ist schwer zu finden. Aber als wir haben angefangen in Großbritannien, ich meine, es gab nur so Plays, es gab nur
klassische Stücke.
Das war so eine sehr konservatives Welt. Und jetzt, das Theaterpublikum ist offener geworden, ja.
Es gibt ja jetzt unzählige Gruppen, auch gerade im deutschsprachigen Raum, die postdramatisches Performance-Theater machen. Mhm. Ist es so, dass Sie da manchmal was sehen und denken, ah ja, das machen die auch, weil wir das vor ein paar Jahrzehnten vorgearbeitet haben?
Nee, es gibt so viele Leute, die haben diese Weg getreten, sozusagen The Wooster Group in Amerika zum Beispiel. Ja, ich würde sagen, das ist eine generelle Bewegung in der Theaterszene. Es ist nicht nur von uns bestimmt. Wir waren nur ein Teil von dem Zeitgeist, ich glaube.
Und gibt es denn so, wenn Sie zurückblicken auf diese 40 Jahre, gibt es da so eine Produktion, wo Sie sagen würden, das war so ein ganz besonderer Punkt, da hat sich was rauskristallisiert, da hat sich was entschieden für uns?
Mhm. Oh, ja, nochmal schwierig, weil wie gesagt, wir haben das Richtung gewechselt so oft. Mhm. Aber wir hatten ein Stück, das hieß Club of No Regrets, ich glaube so 95 oder sowas gemacht. Und es war sehr chaotisch, es war sehr physisch und das hat für uns was kristallisiert in diese Zeit für unsere Arbeit, dass es sollte sehr lebendig und physisch und sogar etwas gefährlich für die Darsteller sein. Und in der so Mitte der 90er Jahre war das für uns ein wichtiger Punkt. Aber dann ein paar Jahre später haben wir ein ganz pures Textstück gemacht. Das hieß Speak Bitterness. Das war so eine ganze Reihe von diesen Geständnissen. Und das war total unphysisch, ungefährlich in dem physischen Sinn für die Darstellung. So wir haben in diesem Sinn eine Richtungswechsel gemacht. Und dann zwischen diese beiden Punkte, würde ich sagen, so sehr textorientierte, einfache Stücke und dann sehr extravagant physische Stücke haben wir haben zwischen diese beiden Stellen unsere Arbeit gemacht.
Wie kommt es denn zusammen, das aktuelle Stück sozusagen? Setzen Sie sich zusammen und sammeln Themen? Wie finden Sie das Thema für die aktuelle Produktion oder für die nächste Produktion?
Wir arbeiten nicht so gerne mit Themen eigentlich. Wir arbeiten mit Mitteln, ja. Zum Beispiel hier die KI-Stimmen sind ein Mittel für uns. Und wir haben so gleichzeitig eine alte Obsession von uns, so verschiedene extrem dumme Kostüme benutzt hier. So, wir mischen diese Mittel zusammen und dann über die lange Zeit der Proben kommt ein Thema vor, ja, für uns. Es ist noch nicht da, okay. Würde ich sagen, für dieses Stück, aber okay. Es kommt langsam.
Was ist denn das, was Ihnen so am meisten Spaß macht, wenn Sie eine Performance wirklich aufführen? Was sind so die schönsten Momente auf der Bühne für Sie?
Jedes Mal ist das anders, aber manchmal die ganze Welt kommt wirklich zusammen. All die Darsteller, das Publikum, weiß ich nicht, das ganze Weltstimme vielleicht. Und dann, man kann etwas wirklich Besonderes ins Theater machen. Meistens sind die Stücke so nur, ja, die sind gut, ich finde, aber manchmal, es kommt sowas sehr Besonderes. Und es ist dann man kann es nicht vorsehen oder machen. Es ist kein Technik, es ist nur so, manchmal alles kommt ins Theater zusammen mit dem Publikum, ja, und die Darsteller. Und wenn das passiert, ist es wirklich was extrem Schönes.
Ich nehme an, Sie arbeiten jetzt einfach weiter die nächsten Jahrzehnte. Das ist klar, dass das jetzt einfach schon die nächsten Stücke geplant sind, oder?
Noch nicht. Ja, bestimmt würden wir weiterarbeiten. Das ist nicht zu Ende jetzt. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir arbeiten weiter. Einfach so. Wir wissen nichts anderes, ja. Unsere ganze Leben ist mit Forced Entertainment zusammenzutun.
Und das ist eine große Freude fürs Publikum. Robin Arthur von Forced Entertainment, die neue Produktion Signal to Noise, hat nächste Woche Donnerstag Premiere im Packzollverein in Essen. Bereits die 7. Weltpremiere von Forced Entertainment an diesem Aufführungsort. Dietrich Dietrichsen ist der große Pop-Theoretiker Deutschlands. Als ehemaliger Chef der nicht mehr publizierten Pop-Zeitschrift Spex und als Hochschullehrer hat er sich nicht nur mit Musik und bildender Kunst beschäftigt, sondern auch mit dem Theater. Unter dem Titel Das 21. Jahrhundert ist nun ein sehr dickes Buch von ihm erschienen. Essays steht im Untertitel, aber es finden sich auf weit über 1000 Seiten auch Kommentare, Kritiken, Vorträge und natürlich auch klassische Essays. Tobi Müller hat das Buch gelesen und Dietrich Dietrichsen getroffen.
Etwa so klang es im Kinderzimmer Ende der 60er Jahre bei Familie Dietrichsen in Hamburg. Dietrich war auf der Schwelle zum Teenager, der Bluesgitarrist Johnny Winter war einer seiner Helden. Gehört wurde die Musik auf einem Plattenspieler aus dem Theaterwissenschaftlichen Institut der Universität, wo Vater Dietrichsen als Dozent arbeitete. Erst viel später hat es den berühmten Pop- und Kunstautor wieder ins Theater gezogen. Viele Texte im Sammelband Das 21. Jahrhundert handeln tatsächlich vom Theater.
Ich habe sozusagen das ja immer schon wahrgenommen, so ein bisschen als etwas, was Leute tun, die jenseits der 30 sind.
Theater?
Ja, die Leute, die ich mitbekommen habe, haben schon bestimmte Schranken überquert, bevor sie sichtbar wurden. Mit anderen Worten, also auch mein Blick auf Theater war schon eines, das so gewisse Mainstream-Komponenten gehabt hat. Aber es ist schon richtig. Dann sehe ich so, das ist auch immer noch Fallgerichter oder so Sebastian Nübling oder so Namen, die ich auch schon vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren da waren.
Gerade im freien Theater wirkt es aber so, als gäbe es für die Jüngeren keine Wette mehr, berühmt zu werden oder auch nur genug Geld für ein Leben im Mittelstand zu verdienen.
Leute, die heutzutage irgendwelche Wetten abschließen auf irgendwas, werden den Weg durch die bildende Kunst nehmen. Nur, dass den Weg durch die bildende Kunst zu nehmen heutzutage eben nicht unbedingt bedeutet, bildende Kunst zu machen, sondern dann kann man auch Theater machen. Und das ist dann bildende Kunst. Das geht ja.
Performances der Choreografin Florentina Holzinger werden auch von Kunsträumen finanziert. Die Installationen von Anne Imhoff arbeiten meistens mit Performerinnen auf der Venedig Biennale oder in Ausstellungen in Paris. Und bei Tino Segal wusste man noch nie, ob seine Raumkünstler besser auf die Documenta oder in die Volksbühne passen. Niemand von ihnen kommt aus dem Schauspiel.
Das ist ja, denke ich, sowieso das Ergebnis der ganzen Umwandlung von Kultur unter digitalen Bedingungen, ist, dass das einzige Geschäftsmodell, das es noch gibt, ist das der bildenden Kunst. Und dem unterwerfen sich halt alle.
War das je anders? Schauen wir in die mittleren 60er Jahre zu einem Lieblingsthema von Dietrichsen, die New Yorker Avantgarde zwischen Musik und Kunst und ja, Bühne. Das sind The Velvet Underground. Am Gesang Lou Reed, John Cale an Bass oder Viola, hervorgegangen aus einer Szene von Freaks und studierten Musikern wie Cale, Tony Conrad oder dem Komponisten Lamonte Young. Der erste Manager, ein Werbegrafiker namens Andy Warhol. Live sehr nah am Theater. Velvet Underground trat auf mit Tänzern, Performern und vielen Filmprojektionen. Die Wette galt, wir werden berühmt.
Tony Conrad und John Cale zahlen $4.30 Miete oder so.
In der Lower East Side.
Ja, der Ludlow Street. Und brauchen also kein Geld. Ich weiß nicht, ob es für die eine Rolle gespielt hat, für diese Lower East Side Genossen, für den größeren Teil von denen. Und diejenigen, die dann tatsächlich viel Geld verdient haben, sind tatsächlich diejenigen, die wir auch heute schon erst mit der bildenden Kunst gemacht haben. Also, ja, Warhol.
This is America, man.
Wenn im Mainstream des 21. Jahrhunderts etwas die darstellenden Künste in den Blick bekam, dann sind es Serien. Während das Theater das Dokumentarische wiederentdeckte, lief im Fernsehen die Fiktion zu großer Form auf. The Sopranos, Mad Men, Breaking Bad oder The Wire, ein Porträt der Stadt Baltimore, hier akustisch im Hintergrund. Formal neu war ihre Dichte. Ein Roman von 300 Seiten wird im Kino in 90 Minuten gezeigt. Die Serien erzählen ähnlich, nehmen sich dafür aber 90 Stunden Zeit.
Sensationell aufgeblasen. Das ist entweder komplett langweilig oder es ist sowas von prickelnd, dass es tatsächlich was Neues ist. So ist im Detail nie oder selten erzählt worden, schon gar nicht so vielen Personen.
Länge, Dichte, Aufgeblasenheit, das kennen wir auch im Theater, das der Denker Dietrichsen lieben gelernt hat. Viele Essays im Buch zeugen von dieser Liebe, die meisten hat er für die Zeitschrift Theater heute geschrieben. Und fast alle handeln von der Volksbühne in Berlin. Jenem Theater, das so wenig aus dem deutschen Kulturleben wegzudenken ist, wie Dietrichsen selbst.
Tobi Müller über das 21. Jahrhundert, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Die 1136 Seiten lassen sich erwerben für 58 Euro. Wir haben es gerade gehört, stark auseinandergesetzt hat sich Dietrichsen mit der Volksbühne und natürlich mit dem Werk von René Polesch, der am 26. Februar viel zu früh verstorben ist. Die Theaterwelt trauert und auch in der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de wird an den großen Theatermacher erinnert. Susanne Burkhardt und Elena Philipp sprechen mit der Dramaturgin und Kuratorin Enneke Quiñones, mit der er im Prater der Berliner Volksbühne eng zusammengearbeitet hat. Sie berichtet, was sein Theater ausgezeichnet hat. Wir hören mal rein.
Naja, das Besondere ist schon, dass er das geschafft hat, den Alltag in seinen Stücken zu thematisieren. Er hat immer von Theorietauglichkeit des Alltags gesprochen, also dass man eben nicht Alltagsrepräsentation betreibt, sondern den Alltag und wie wir leben wollen und dass die Geschichten, die wir uns erzählen, die passen nicht mehr. Und trotzdem wollen wir irgendwie immer noch da weiter dran schrauben, aber es geht nicht mehr. Und diese Verzweiflung, die dann auch damit einhergeht und dafür einen Ausdruck zu finden, also dieses Subjekt, was es nicht mehr gibt, dieses Künstlersubjekt aus dem 19. Jahrhundert oder diese andere doch sehr homogene Subjektivität, die ist einfach durch Fragmente ersetzt worden. Und wie kann man das heute erzählen und was braucht man da für eine Form dazu? Und für die Schauspielerin war es natürlich das Besondere auch, dass da jemand war, der sich auch mit ihnen darüber ausgetauscht hat. Was wollen wir hier erzählen und wie machen wir das? Und da gab es dann eben auch sehr unterschiedliche Momente und Arbeitsweisen. Und es wurde manchmal am Anfang vor allem auch als Trash-Theater missverstanden. Also, dass man dann irgendwie dachte, ach, was ist das denn jetzt hier? Und um das jetzt wieder so zu neutralisieren, wurde das erstmal so missverstanden, aber es hat sich dann auch eine ganze Community, sag ich mal, darum gebildet, die sich da wiedergefunden hat in den Texten.
Enne Quiñones in der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Den können Sie in voller Länge überall streamen, wo es Podcasts gibt, natürlich auch auf deutschlandfunkkultur.de. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag.